Hallo und herzlich willkommen zum Hypnose-Podcast der Milton Erickson Gesellschaft, wo wir für dich einige der erfahrensten Hypnotherapeutinnen und Therapeuten interviewen, um herauszufinden, welche Entscheidungen sie getroffen haben, um zu werden, wer sie heute sind, was ihre bewährten Methoden sind und was sie Menschen in der Psychotherapieausbildung raten können. Heute zu Gast ist Matthias Nörtemann. Er machte nach seinem Medizinstudium die Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychosomatik. Heute ist er Chefarzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der München Klinik Harlaching. Zusätzlich betätigt sich Matthias Nörtemann selbstständig als Coach und Mentaltrainer. Seit einigen Jahren ist er zudem auch im Vorstand der Milton Erickson Gesellschaft für klinische Hypnose. Dabei liegt sein Schwerpunkt vor allem bei der Nachwuchsförderung. In dieser Interviewfolge erfährst du, wie es dazu kam, dass Matthias Nörtemann in der Psychiatrie zu arbeiten begonnen hat, was er an der Hypnotherapie unter anderem besonders schätzt, durch welche besondere Selbsterfahrung Matthias zur Hypnotherapie gekommen ist, wie ihm die Hypnotherapie dabei geholfen hat, mit dem Rauchen aufzuhören und warum gerade Hypnotherapie besser an unsere unbewussten Steuerungsmuster im Nervensystem rankommt. Außerdem erfährst du, wie sich seine Haltung gegenüber Patientinnen und Patienten verändert hat, seit er die Hypnotherapie kennt und wie er das Thema Bauchgefühl in der Therapie sieht. Natürlich erfährst du auch, mit welchen Bereichen in der Psychotherapie er sich gerade besonders auseinandersetzt. Wie immer findest du erwähnte Bücher, Projekte und Links auf unserer Webseite unter hypnose.de/blog/Matthias-Nörtemann. Verlinkt. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse und Anregungen beim Zuhören. Schön, dass wir zusammengekommen sind, Matthias. Herzlich willkommen zum Hypnose-Podcast der Milton Erickson Gesellschaft.
Hallo.
Du kennst ja schon so ein bisschen unseren Podcast. Unser Podcast richtet sich vor allem an eine Hörerschaft, die vielleicht gerade in der Psychotherapieausbildung ist oder vielleicht auch noch im Studium. Und insofern interessiert mich natürlich auch bei dir. Du hast ja Medizin studiert, dann hast du die Facharztausbildung gemacht zum Facharzt der Psychiatrie und Psychotherapie. Wie kam es dazu, dass du diesen Weg gewählt hast?
Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, weil ich das während meines Studiums eigentlich nie so geplant hatte.
Ah, ja.
Ich wollte eigentlich mal Geburtshelfer werden.
Aha.
Und hatte mich da auch schon innerlich völlig darauf eingestellt. Und als ich fertig war mit dem Studium, das war die Zeit, in der man, selbst wenn man echt gut war, keine Stellen bekommen hat, weil damals viel mehr Ärzte als Ausbildungsstellen zur Verfügung standen. Und irgendwie habe ich mich dann breit beworben und in der Gynäkologie überall Absagen bekommen. Und so als zweite, dritte Wahl habe ich mir irgendwie so einer Stimme folgend gedacht, Psychiatrie könnte ich ja auch mal probieren. Und da habe ich bei 3 Bewerbungen 4 Zusagen bekommen. Und mir dann gedacht, dann probiere ich das mal und schaue mir das an. Ich finde so, den Willigen führt das Schicksal und den Unwilligen schleift es hinterher. Das war eine wirklich gute Entscheidung, weil ich da relativ bald gemerkt habe, das ist ja ein kleines Fach, das mag man oder man mag es nicht. Und ich habe schnell gemerkt, ich mag das total gerne und kann mit Menschen mit seelischen Erkrankungen und Problemen einfach, habe ich einen guten Zugang dazu.
Mhm. Das heißt, also zuerst Studium gemacht, dann dich für Facharztausbildungen beworben. Und das heißt, war das dann schon die Ausbildung an der München Klinik Harlaching oder rechts an der Isar? Warst du auch mal? War auch eine Station in deinem Weg?
Ja, ich habe angefangen im Klinikum rechts der Isar. Das ist das Lehrkrankenhaus der Technischen Universität.
Ah, ja.
München ist da ja gut versorgt mit Universitäten und Forschungseinrichtungen. Da kam ich auch mehr oder weniger aus Glück drauf. Ich hatte da nie eine Formulatur oder so gemacht. Ich kam also, außer dass ich meine Vorlesung gehört hatte, war ich praktisch ziemlich unbeleckt und fing dann da an mit der Ausbildung, war da 2 Jahre auf der geschlossenen Akutstation. Das war sehr spannend, die ersten Tage dann nicht zu wissen, was einem begegnet und dann in diese Welt von Akutpsychiatrie mit ja sehr eindrücklichen und heftigen Krankheitsbildern zu kommen und war dann die ersten 2 Jahre da im Bereich der Akut- Psychiatrie geschlossen und offen und habe dann nochmal gewechselt ans Max-Planck-Institut, das ist auch in München, und war da in der Tagesklinik und habe ebenfalls Psychiatrie gelernt, aber mehr mit so einem tagesklinischen Setting, wo es schon sehr viel mehr darum geht, Menschen wieder zu befähigen, in ihrem Alltag klarzukommen, was so bei schwereren psychischen Erkrankungen ja schon so ein Schritt ist. Und da war ich noch gar nicht in der Psychosomatik. Damals kam man irgendwie in die Psychosomatik auch gar nicht so wirklich gut rein. Also das war zumindest immer sehr viel komplizierter, als in die Psychiatrie zu kommen. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile geändert. Hat mir aber ganz gut geholfen, finde ich zumindest jetzt in der Psychosomatik, dass ich die andere Seite der Psychofächer auch ein Stück weit kenne und nachvollziehen kann und weiß, wo sich die Settings unterscheiden und welche Patienten vielleicht auf welche Art von Therapie besser anspringen. Aber ich habe mit der Zeit gemerkt, ich mag den psychotherapeutischen Ansatz eigentlich lieber als den pharmakotherapeutischen.
Das ist ja schon ein steiler Einstieg, weil, also wenn ich das mal so verallgemeinere, dann ist jetzt die Zeit in der Psychiatrie eher eine Zeit, so da scheuen wir uns davor in der Psychotherapieausbildung. Und bei dir war das sozusagen der Einstieg, ne? Damit hast du gestartet. Und das hat dich erstmal nicht abgeschreckt, sondern hat dich eigentlich mehr noch interessiert am Menschen, an diesem Bereich. So habe ich dich jetzt verstanden.
Ja, meine Frau hat das mal ganz schön zusammengefasst. Die hat gesagt, weißt du, Matthias, seit du in der Psychiatrie, in der Psychosomatik bist, bist du irgendwie entspannter. Aber die Geschichten aus der Psychiatrie, die waren irgendwie lebendiger. Und das, finde ich, trifft es ganz gut. Die Psychiatrie, wenn man da die Berührungsängste abgebaut hat, hat was sehr Intensives und Ehrliches. Und Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen oder Psychosen sind nicht mehr in der Lage, ihr Alltags-Ich so aufzumöbeln, dass es konform geht mit den Erwartungen anderen. Das ist ein sehr ehrliches Arbeiten und hat auch so eine eigene Ästhetik. Manchmal geht es mir ein bisschen ab, aber ich merke mittlerweile, dass ich im Bereich der Psychosomatik, also eher mit den Psychosomatosen und den weniger stark lebensbeeinträchtigten Erkrankungen eigentlich besser klarkomme.
Kannst du vielleicht in ein paar Sätzen erklären, was ist für dich genau der Unterschied Psychiatrie und Psychosomatik? Das muss jetzt nicht die wissenschaftliche Definition sein, sondern mehr so in deiner Erfahrung. Was ist da der Unterschied?
Gut, dass du sagst, sehr subjektiv. Andere Leute haben andere Meinungen. Ich glaube, ein Unterschied ist, dass die Psychiatrie zum einen Störungsbilder behandelt, die die Psychosomatik nicht behandelt und umgekehrt. Also organische Störungen, Demenzerkrankungen, schwere Psychosen, schizophrene Erkrankungen, manisch-depressive Erkrankungen, die sind in der Psychiatrie viel, viel besser aufgehoben. Und da ist auch die Pharmakotherapie mit Medikamenten einfach das, was was bringt. Dann gibt es eine große gemeinsame Schnittmenge, wenn es um affektive Störungen geht, um Angststörungen. Da kann man sozusagen in beiden Bereichen gut profitieren. Und dann gibt es Erkrankungen, wo die Psychotherapie im Vordergrund steht, im Rahmen von Essstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Traumafolgestörungen oder auch den klassischen Psychosomatosen, also körperliche Erkrankungen ohne morphologisches Korrelat oder Menschen, die eine körperliche Erkrankung haben und aufgrund dessen eine psychische Belastung entwickelt haben. Die sind in der Psychosomatik besser aufgehoben.
Ich bin jetzt noch nicht so bewandt mit der Ausbildung von der medizinischen Seite her. Da wählt man auch eine Psychotherapie-Richtung oder ihr beschäftigt euch, also du hast dich dann mit mehreren Richtungen beschäftigt. Wie war das bei dir?
Ich bin da in die Psychiatrie gekommen und da war das eigentlich, ohne dass man da groß gefragt wurde, in der Regel erstmal verhaltenstherapeutisch orientiert. Ja. Da gab es so Kliniken und das war die Kultur, so hat man das da gemacht. So bin ich auch eingestiegen. Wobei die Psychotherapieausbildung, die man als Psychiater bekommt, im Umfang, ich werde jetzt vorsichtig formulieren, aber im Umfang und auch in der Art der Anwendung nicht das gleiche ist wie in der psychosomatischen Ausbildung. Aber da habe ich sozusagen eine ganz solide, gute Grundausbildung verhaltenstherapeutisch bekommen und habe dann ein bisschen auch wie die Jungfrau zum Kinde die Gelegenheit gehabt, die psychoanalytische Behandlung von Borderline-Patienten zu erlernen. Die Hintergrundgeschichte war, das wurde bei uns an der Klinik angeboten und da haben sie jemanden gebraucht, der den Raum aufschließt und der schaut, dass Kaffee da ist, die Kekse da sind. Und das habe ich gemacht und dafür durfte ich an dem Kurs teilnehmen und habe da aber gemerkt, dass es noch eine ganz andere Art gibt, über Patienten, deren Störungsbilder nachzudenken. Und habe dann lange erst im psychiatrischen, verhaltenstherapeutisch gearbeitet und kam dann in eine Klinik, in der auf einer Station parallel die Hälfte der Station verhaltenstherapeutisch, klassisches DBT für Borderline-PatientInnen angeboten wurde und auf der gleichen Station parallel dazu psychodynamische Gruppenpsychotherapie mit so zwei Teams, die haben sich gekannt, die mochten sich auch. Ja. Man war trotzdem so ein bisschen getrennt und das fand ich eine ganz spannende Sache und auch ein bisschen prägend, wie inspirierend es sein kann, wenn diese Welten statt gegeneinander oder in gegenseitigem Neglect zu leben, wenn man sich da ein bisschen gegenseitig austauscht und befruchtet.
Ach, sehr spannend. Also da waren tatsächlich zwei Teams, ne? Die einen arbeiten tiefenpsychologisch, die anderen verhaltenstherapeutisch und beide in dem Bereich Persönlichkeitsstörung, Borderline.
Und die eine war Persönlichkeitsstörung, das andere war gemischt psychisches Klientel. Mhm. Und dann bin ich sozusagen aus dieser Position nach Harlaching gewechselt, eine Klinik, die historisch immer sehr klar psychodynamisch ausgerichtet war und hatte da sozusagen sowohl die eine als auch die andere Erfahrung mitgebracht. Und das fand ich damals und finde ich auch heute, das ist ein schönes Spannungsfeld, wo man sich miteinander austauschen kann, um Kulturen so ein Stück weit zusammenzubringen. Mhm. Und das ist auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich Hypnotherapie wahnsinnig schätzen gelernt habe, weil die Hypnotherapie völlig unspektakulär und unaufgeregt schafft, Brücken zu bauen. Dass wenn man jetzt auf so Kongresse geht für Hypnose, Hypnotherapie, wie jetzt im März da in Kassel, da merkt man, da gibt es Menschen mit allen möglichen therapeutischen Grundausrichtungen und die haben eine gemeinsame Sprache, die eigentlich alle sprechen können und man kann auch immer ein bisschen in das hineinschauen, was eigentlich mehr andere Therapieschulen machen.
Ja. Mhm. Du hast es ja gerade schon erwähnt, Hypnotherapie. Wann hast du das erste Mal von Hypnotherapie gehört?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe von Hypnose am Anfang das schon kennengelernt, aber überhaupt nicht verstanden, dass das Hypnose ist. Mhm. Ich glaube, eigentlich fing das an noch in so früher Jugendzeit. In München gibt es eine große Stadtbibliothek, ja. Gasteig. Und ich habe Bücher immer gerne gemocht alleine. Ich musste die gar nicht alle lesen, die um mich zu haben, fand ich toll. Und damals gab es noch eigentlich sehr nerdige Spezialität, gab es so einen Bereich für Hörbücher. Das gab es damals sonst eigentlich noch gar nicht, hauptsächlich für Menschen mit Sehbehinderung. Und da habe ich mich so durchgehört auf längeren Autofahrten. Da war ich dann allerdings schon 18, muss ich sagen. Und da gab es auch so Entspannungs-Fantasiereisen, die im Nachhinein eigentlich ziemlich klar hypnotische Trancen waren, hatte ich so aber nicht kapiert. Und bin dann durch meine Facharztausbildung gekommen und habe überhaupt nicht mitbekommen, dass es da ja zumindest als Entspannungsverfahren die Möglichkeit gegeben hätte, Hypnose zu machen, hatte ich nicht auf dem Schirm. Mhm. Und dann habe ich interessanterweise sogar während der Facharztweiterbildung mal auf dem Psychiatriekongress in Berlin einen Workshop besucht, so einen Zwei-Tages-Workshop über Hypnose. Und obwohl ich damals eine sehr witzige posthypnotische Suggestion in diesem Workshop bekommen habe und selber erlebt habe, wie das so ist, wenn unwillkürlich Dinge passieren, hat es nicht dazu geführt, dass ich kapiert hätte, dass man Hypnotherapie therapeutisch echt gut anwenden kann. Und das kam eigentlich erst, weil ich völlig anders, wie es im Leben manchmal ist, irgendwann mal eine Selbsterfahrung gehabt habe, weil ich früher sehr gerne und sehr viel geraucht habe, in den Zeiten, als es noch völlig so normal war und überall in allen Kneipen jeder geraucht hat. Und dann habe ich Kinder bekommen und das ging nicht mehr so gut. Und ich habe gemerkt, ich wollte wirklich aufhören, aber es ging nicht. Und ich habe das damals erlebt, als ich bin wirklich motiviert aufzuhören. Und ich habe am Abend als Nichtraucher den Tag beendet mit guten Vorsätzen. Und am nächsten Tag sind meine Beine zum Zigarettenautomaten gegangen. Meine Hände haben das Geld eingeschmissen. Und nach dem ersten Zug hatte ich das Gefühl, ich bin wieder so Herr meiner Sinne. Und das hat mich fuchsig gemacht. Und dann habe ich so VT-Konzepte gemacht und da gab es schon unsere LNK-Bücher gelesen und da gab es schon die ersten Internet-Online-Programme. Hat alles nichts geholfen. Ich war echt ganz verzweifelt und hatte eigentlich den Anspruch, aber als Therapeut selber mir da helfen zu können. Und mehr aus Zufall kam ich dann beim Stöbern im Internet auf so eine CD, Nichtrauchen, der andere Weg von Werner Eberwein aus Berlin. Und die habe ich mir gekauft. Ich habe die Rezensionen gelesen und die fand ich witzig. Da hieß es dann, also meine Frau hat mir das gekauft und ich glaube nicht an den Quatsch, aber ich rauche seit so lange nicht mehr.
Das stand in den Rezensionen.
Das stand da drin. Und dann habe ich mir diese CD gekauft, die besten 30 Euro meines Lebens, muss ich sagen. Und habe mir die dann im Urlaub angehört, mittags. Und das fand ich total interessant, dass der Teil, den ich als nicht veränderbar wahrgenommen hatte, wo ich gemerkt habe, es passiert unwillkürlich, ich habe keine Steuerungsmöglichkeiten, der war weg. Und ich hatte dann, wie in anderen Situationen auch, weiterhin Entscheidungsfreiheit. Da gab es Versuchungssituationen, da hätte ich jetzt sagen können, ach, jetzt rauche ich eine. Und ich habe mich entschieden, das nicht zu tun. Aber der nicht steuerbare Effekt, der war weg. Ja. Und das hat mich wirklich so, ich weiß gar nicht, was ich da gut sagen kann, das hat mich so fasziniert und auch beeindruckt, dass ich dann gesagt habe, das will ich lernen. Und wie es manchmal ist, bin ich dann beim Jokers durch die CD-Abteilung gegangen und bin dann über so eine Hypnose-Einführungs-CD von Gunter Schmidt gestolpert. Habe gedacht, ach, sehr spannend, das kaufe ich mir mal, höre ich mir an. Und das war die Initialzündung dafür, dass ich jetzt seit vielen Jahren mich mit Hypnose beschäftige und total begeistert davon bin.
Das war dann 2000 wann ungefähr?
Nicht so wahnsinnig gut mit Zahlen.
Ist auch nicht so wichtig, aber genau. Und du bist wahrscheinlich jetzt noch hier rauchfrei, zumindest habe ich dich bisher nicht rauchen gesehen.
Ja, seit, ich schätze mal, gut 12 Jahren rauchfrei. Ich habe kein Gewicht zugenommen. Ich bin weiterhin gerne mit, wenn es noch Raucher gibt, bin ich mit dabei, stelle mich mit denen dazu und bin da völlig weg davon inzwischen.
Dann hast du die CD von Gunter Schmidt, die Einführung, gehört. Und hast gemerkt, so, oh, das ist ja irgendwie ein tolles, faszinierendes Konzept.
Genau.
Und wie ging es dann weiter, so dein Weg in der Hypnotherapie? Was hat dich vielleicht fasziniert? Was hast du gelernt? Was sticht heraus für dich?
Zu Beginn war erstmal die Frage, wo kann ich das lernen? Und habe so ein bisschen recherchiert und bin dann auf die Milton Erickson Gesellschaft gekommen und fand das eine gute Idee und habe dann mal so einen Kurs gebucht. Und weil ich ein sehr auditiver Mensch bin, habe ich dann mir parallel immer gerne so Vorträge vom Auditorium-Netzwerk, die ja schon seit vielen Jahren da so Vorträge mitgeschnitten haben, angehört. Und habe dann gemerkt, dass gerade bei der MEG, was ich sehr mochte, einfach sehr viele Individualisten so waren. Und das ging ein bisschen damit einher, dass es sehr unterschiedliche Charaktere sind, die eine sehr unterschiedliche Art haben zu arbeiten. Und ich fand auch im klassisch-psychiatrischen, das ich am besten gelernt habe über Lernen am Modell, so Bandura, glaube ich, über das, wie andere Menschen therapiert haben, wenn ich da zuschauen konnte. Und da habe ich gemerkt, da gibt es so unterschiedliche Ansätze, das fasziniert mich und habe dann über die MEG die verschiedenen Grund- und Aufbaukurse gemacht. Und dann gibt es Menschen, die sehr vorsichtig sind und sagen, ich muss das erstmal bis ins letzte Detail können und ich bin eher jemand, der relativ schnell was ausprobiert und habe dann ausprobiert, ob das bei mir funktioniert und hatte auch ein bisschen Glück, dass bei den ersten PatientInnen, mit denen ich gearbeitet habe, das lief einfach gut. Also gute Therapieergebnisse und die Tatsache, dass ich mich pausenlos versprochen hatte und das nicht so gemacht hatte, wie es im Skript gestanden wäre, war auch irgendwie kein Problem und die Patienten und PatientInnen waren ganz zufrieden. Und das hat, glaube ich, dann für so einen Flow gesorgt, dran zu bleiben. Jetzt mit den Jahren merke ich bei manchen Patientinnen, in manchen Störungsbildern geht es besser, bei anderen auch nicht so gut. Das ist keine Zauberwaffe. Aber manchmal hat man eine Chance, wirklich Dinge zu verändern, wo ich das Gefühl habe, dass man mit anderen Therapieformen nicht so gut rankommt.
Wahrscheinlich genau in diesen Bereichen von, sie wollen bewusst das eine, aber es läuft zum Zigarettenautomat, wirft das Geld ein. Und
ja, also der gesamte Teil von psychosomatischen Erkrankungen im Sinne von, da ist eine Regulationsstörung des zumeist vegetativen Nervensystems oder irgendwie des Unbewussten, wenn ich das verstehen will, als die Gehirnbereiche, die für Steuerung zuständig sind, aber nicht präfrontal repräsentiert sind. Die sind mir nicht bewusst, aber die steuern ja den Großteil dessen, was ich den ganzen Tag über mache. So. Da gibt es eine Möglichkeit, darauf einzuwirken über Hypnose, weil Hypnose über Bilder funktioniert. Und wenn ich jetzt zu jemandem sage, erhöhe mal deine Herzfrequenz und deinen Hautwiderstand, dann wird man sich da vielleicht mit rotem Kopf anstrengen, aber das funktioniert nicht gut. Aber wenn wir uns jetzt hinsetzen und wir würden uns jetzt gemeinsam irgendeinen Horror-Splatter-Movie anschauen, dann würden wir einfach nur Bilder sehen in einem total entspannten Raum. Aber ganz unwillkürlich würde sich wahrscheinlich Hautwiderstand und Herzfrequenz ganz gut anpassen. Und diese Arbeit mit inneren Bildern macht mir total viel Spaß und ist für solche Steuerungsvorgänge wirklich effektiv. Und das geht über den Umweg der Kognition nur indirekt.
Was würdest du sagen, wie hat sich dein Arbeitsalltag verändert, seit du die Hypnotherapie kennst?
In Summe würde ich sagen, dass mein therapeutisches Arbeiten für mich sehr viel entspannter geworden ist. Ich mache jetzt in meiner Position mit der Klinikleitung sehr, sehr viel organisatorische Dinge und ich lege mir die Patientenbetreuung dann gerne an den Nachmittag und mache da auch längere Hypnose-Termine, weil das so entspannend ist, weil ich einfach merke, das ist für die Patienten gut und für mich auch gut. Und das fand ich früher gerade mit anspruchsvollem Patientenklientel, hätte ich das, glaube ich, mit anderen Methoden nicht so gemacht. Und letztendlich, das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, wobei ich es davor auch schon gelesen habe, ich glaube, dass Hypnotherapie eigentlich eine Veränderung der therapeutischen Haltung ist und nur sehr, sehr mittelbar was mit der Anwendung von Techniken zu tun hat. Und die Art und Weise, wie ich heute auf Menschen mit seelischen Erkrankungen, auf das Wesen von psychischen Erkrankungen und auf die Möglichkeit von Veränderungen schaue, die hat sich verändert. Und das hat bei mir aus eher so einem Machertum, was man da aus der VT-Sozialisation machen muss, und aus so diesem eher psychodynamisch Verstehenden und dann schauen, was sich entwickelt, eher in so eine entspannte Position gebracht, Veränderungsprozesse vielleicht so, wie Milton Erickson gesagt hat, als Therapeut ist man das Klima und sorgt dafür, dass gute Wachstumsbedingungen vorliegen. Und wenn es funktioniert, dann können Patienten und Patientinnen aus sich heraus Veränderungen generieren. Und ich begleite das, ohne dass ich einfach nur jetzt Begleiter wäre, der den Prozess, der keine Prozessverantwortung hat. Also ich bin immer noch wirklich als Therapeut da. Ich habe einen therapeutischen Anspruch und eine Verantwortung. Aber ich muss das nicht mehr selber machen. Und das entspannt mich sehr. Und finde ich, ist auch eine schöne Grundhaltung, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir denen zusprechen, dass die eine Veränderungspotenz aus sich haben.
Was würdest du sagen, eins hast du jetzt gerade angesprochen, dass die Menschen ein Veränderungspotenzial in sich tragen. Was ist diese hypnotherapeutische Haltung, die da dieses Klima fördert, wo Menschen sich entwickeln können, wachsen können?
Ich glaube, momentan hat das im deutschsprachigen Bereich der Hans-Jörg Ebel versucht, ein bisschen auch auszuformulieren und dem so einen Rahmen zu geben mit seiner Idee von resonanzbasierter Therapie. Ich glaube, ein Teil davon ist der Gedanke des Unbewussten im hypnotherapeutischen Sinne. Menschen haben Steuerungsfähigkeiten und haben Ressourcen und es gibt Möglichkeiten, Menschen zu unterstützen, alte Ressourcen wieder zu beleben oder Ressourcen aus einem Kontext in einen anderen zu transferieren und nutzbar zu machen. Das ist ganz wunderbar, wenn jemand sagt, ich habe eine Prüfungsangst, aber ich spiele gerne Musik und wenn ich da Klavier spiele, habe ich das überhaupt nicht. Dann kann ich die Sicherheit aus dem einen Bereich als reale, erlebte, gekonnte Erfahrung in diesen anderen mit hinüberbringen und dann nutzbar machen. Ich glaube, dass Hypnotherapie sehr viel damit zu tun hat, dass man statt einem Gedanken von wir sind auf Augenhöhe, was es im medizinischen System nicht gibt. Also TherapeutInnen und Patienten, Patientinnen sind nicht auf Augenhöhe. Da gibt es einen, der ist gelabelt als Therapeut und Therapeutin und auf der anderen Seite sitzen die Patienten. Ich finde, dass die Hypnotherapie so eine Ebenbürtigkeit einfügt, dass wir uns irgendwie trotzdem auf einer Ebene treffen können, wo es darum geht, dass Patienten in ihrem Kontext, ich in meinem Lebenskontext, Veränderungen und Lebensprozesse umsetzen müssen. Leben ist Veränderung und Anpassung an Situationen. Das war ja eine der Grundideen von Milton Erickson. Und diese Haltung von, ich kann Menschen begegnen, wenn man so will, auf Augenhöhe, aber nicht, weil wir die gleichen Kompetenzen haben, sondern weil wir eigentlich gab mal so eine Limonadenwerbung, die hieß, sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? So.
Wie hieß die?
Bluna hieß diese Limonade und dann hieß es, sind wir nicht alle ein bisschen
Bluna?
Bluna, oder wie ein Kollege von mir mal gesagt hat, man darf spinnen so viel man will, man muss halt copen können damit. Also inwieweit ich eine Möglichkeit habe, Menschen dabei zu unterstützen, aus ihren eigenen Ressourcen und ihrer Biografie für sie stimmige Wachstumsprozesse zu machen. Und wenn das funktioniert, dann habe ich auch viel weniger so Widerstandsphänomene oder Ähnliches, die ja häufig auch daher kommen, dass ich Menschen was anbieten will, was die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gerne annehmen wollen. Und wenn es aber eh vom Patienten ausgeht, was er annehmen kann, dann geht es oft sehr unkompliziert. Ich habe eine Zeit lang fast ein schlechtes Gewissen gehabt, dass bei mir so wenig Taschentücher benutzt wurden und da gar nicht so viel geweint wurde und dachte, ich habe da was falsch gemacht, was nicht heißt, dass es nicht auch einen Raum hat. Aber manchmal können auch therapeutische Prozesse weniger schmerzhaft ablaufen. Und ich habe viel mit Patienten gearbeitet, mit schweren Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, die echt wissen, wie Leiden geht, die da wirklich auch schwierigste Zustände aushalten müssen. Und wenn man das ein bisschen erleichtern kann, über das Transportieren so einer Haltung, dann funktionieren therapeutische Prozesse und sowas wie die therapeutische Beziehung, was auch immer das eigentlich sein mag, funktionieren, finde ich, besser.
Jetzt bin ich gerade am Hin- und Herschaukeln der Folgefrage. Ich glaube, ich gehe mal mit, du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Hypnotherapie ja auch Limits hat, also dass du gesehen hast, bei manchen Bildern, Symptombildern, da hat es richtig gut funktioniert, dieses Klima herzustellen, die Menschen darin zu fördern, die Ressourcen zu übertragen oder wiederzufinden. Und dann gibt es, hast du vorhin auch schon erwähnt, gibt es aber auch Bereiche, so da ist es nicht so leicht. Was sind das für Bereiche in deiner Erfahrung?
Gibt es ja immer zwei Aspekte. Das eine ist, es gibt Störungsbilder, da habe ich eher eine Resonanz und ein Händchen dafür, und andere, ja, mit denen kann ich nicht so. Und ich glaube, es gibt aber auch Störungsbilder, die eignen sich besser. Da gibt es gute Konzepte für Menschen mit Depressionen, Angststörungen, solche Dinge. Da gibt es gute Konzepte. Und es gibt auch Störungsbilder, wo das schwieriger ist, wo ich merke, zum Beispiel schwere Essstörungen, PatientInnen mit Anorexie, das ist bedrohliches Störungsbild manchmal und wirklich schwer, Menschen auch im stationären Bereich zu unterstützen, diese anfängliche Zeit nutzen zu können. Ich finde, auch da ist die Haltung was ganz Gutes, den Patienten und Patientinnen zuzugestehen, dass sie eine Veränderungsmotivation haben, und ich mittlerweile das nicht mehr brauche, dass ich mir denke, Mensch, die wollen halt nicht oder die müssen erst noch irgendwas anderes. Da hatte ich meine Selbsterfahrung mit dem Zigarettenrauchen. Das war weniger heftig als, glaube ich, das, was man mit einer Essstörung an inneren Kämpfen zu machen hat. Aber das lag nicht daran, dass ich noch mehr hätte leiden wollen oder dass das noch nicht genug Willen da gewesen wäre. Und bei den Patienten und Patientinnen habe ich das Gefühl, das ist schwer, sie da gut zu unterstützen. Obwohl ich mir denke, eigentlich müsste das schon auch möglich sein mit hypnotherapeutischen Ansätzen, diese Motivationsphase, wo die Patientinnen ja oft eine extreme Ambivalenz innerlich erleben, irgendwie smoother zu machen. Da merke ich, da gibt es interessanterweise auch nicht so viel in der Literatur darüber, vielleicht auch aus gutem Grunde, aber das sind Störungsbilder, wo ich ein Interesse hätte, auch noch mehr zu schauen, wie weit wir die Methodik da nutzen können.
Da wäre ich auch sehr neugierig, wenn du da mal was entwickelst oder genau recherchierst. Ich denke auch, dass da geht es ja oft so um dieses Motivationale. Und wenn ich mich gerade so reinfühle, dann würde ich mich auch verstanden fühlen über die Haltung, die du gerade beschrieben hast. Diese Haltung von, ich bin jetzt nicht blöd, weil ich nichts esse. Also wir brauchen zwar, dass du jetzt was isst, weil wir haben rechtliche Rahmenbedingungen und so weiter. Aber das ist nicht blöd, sondern komm, wie können wir dich unterstützen? Also du warst ja auch nicht blöd, zum Zigarettenautomaten zu gehen. Mhm. Also du hast das zumindest nicht absichtlich gemacht. Also in dem würde ich mich auf jeden Fall verstanden fühlen.
Ich glaube, zum gegenwärtigen Zustand geht es einigen der Patienten, Patientinnen auch so. Aber das Outcome ist trotzdem noch nicht so, dass man sagt, das kann man gut nutzen. da habe ich gemerkt, wenn zumindest in einigen Fällen, auch mit der Pharmakotherapie bei anderen Störungen, gibt es eine Number Needed to Treat. Da wird berechnet, wie vielen Patienten, Patientinnen muss ich denn ein Medikament geben, damit es für einen Menschen dann auch eine Wirkung hat. In der Psychotherapie ist es ja auch so. Mhm. Aber das wäre schon schön, noch ein bisschen zu schauen, wie man das adaptieren kann mit all dem, was auch mit Dynamik dahinter ist, wo ich dieses Psychodynamische sehr schätzen gelernt habe, ein Stück weit zu verstehen, was sind denn typische Konfliktmuster, in denen solche Patienten, Patientinnen leben, um dann ein alternatives Beziehungsangebot machen zu können. Ja. Mal sehen, was sich draus entwickelt. Ja.
Wie gelingt es dir jetzt, Hypnotherapie im klinischen Alltag? Weil also Praxis natürlich dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel eine private Praxis habe, bin ich ja auch ein bisschen frei mit der Anwendung und meiner Haltung. Aber wie ist das dann jetzt im klinischen Alltag? Wie gelingt es dir da, die Hypnotherapie anzuwenden?
Ich mache häufig im Sinne dieser Haltung. Ich glaube, dass ich momentan mich am ehesten als Hypnotherapeut bezeichnen würde, weil das dem entspricht, wie ich sehe und manchmal wie ich denke. Ich habe persönlich auch ein bisschen einen Narren gefressen an Milton Erickson und der Person, die mich wirklich fasziniert, was der für Gedankengänge gehabt hat, die sehr spannend waren. Deswegen ist meine Erfahrung, dass manchmal es für mein Umfeld, wenn man mich nicht gut kennt, ein bisschen befremdlich wirkt, wenn ich mit Patienten, Patientinnen arbeite, weil das nicht immer so hundertprozentig Mainstream-konform ist mit dem, wie man Therapie sonst typischerweise macht. Ich glaube, so eine hypnotherapeutische Grundhaltung im Sinne von, ich versuche zu utilisieren, was bringen Patienten mit, was haben die, was können die eigentlich, worauf kann ich aufbauen. Ich gehe erstmal unverschämt davon aus, dass Patienten sich verändern können. Das stelle ich wie ein Axiom in den Raum. Das ist einfach so und oft funktioniert das dann auch ganz gut. Denn das ist ja auch eine Kommunikation zwischen Therapeut, Patientin, inwieweit wer definiert eigentlich, was ist Therapie, was kann man verändern, wie leicht oder wie schwer geht es. Oft sind ja auch Patienten und Patientinnen ganz gut hypnotherapeutisch, in dem, wie sie einem selber kommunizieren, wie die Welt so ist. Wenn ich davon ausgehe, ich habe viel Erfahrungen gemacht, dass Patienten sich verändern können, dann hilft es oft Patienten auch, das wirklich umzusetzen.
Ja.
Was vielleicht auf den ersten Blick nicht so hypnotherapeutisch wirkt, aber was ich in der Psychiatrie gelernt habe und was genuin bei Erickson eigentlich eine große Rolle gespielt hat, ist genau hinzuschauen, also zu beobachten und im Gespräch feinsinnig wahrzunehmen, inwieweit Patienten auch mimisch mit ihrer Körperhaltung eigentlich mitgehen oder ob es da Differenzen gibt.
Ob sie so ganz leicht nicken zum Beispiel oder...
Ja, also das wären so Möglichkeiten, inwieweit nickt jemand, inwieweit schaut jemand zu, inwieweit geht jemand aus dem Blickkontakt. Und da gibt es aber auch Dinge, die aus meiner Sicht man als normal begabter Mensch, da hatte Milton Erickson, glaube ich, so eine Mischung aus Teilleistungsschwächen, die er ja auch gehabt hat, so neuropsychologisch und Begabungen. Der konnte Dinge wahrnehmen, die ich glaube, man als Normalsterblicher nicht so benennen kann. Aber im Bereich der Akutpsychiatrie habe ich gemerkt, dass viele Entscheidungen wirklich so Bauchgefühlentscheidungen sind. Es gibt sogar eine Untersuchung, wo das für den psychiatrischen Konsildienst nachgewiesen wurde, dass Bauchgefühlentscheidungen in meinem Verständnis die bewusste Konzeptualisierung von Wahrnehmung unbewusster Kommunikation, die ich halt nicht bewusst abgebildet habe, aber ich merke, da gibt es was, dass das wirklich helfen kann, Diagnosen nochmal zu hinterfragen oder genauer zu stellen. Und zum Beispiel in der Suizidalitätsbeurteilung ist es oft so, dass irgendjemand im Team dann so ein Bauchgefühl gehabt hat. Und ich glaube nicht, dass das esoterisch ist, sondern dass da Dinge wahrgenommen werden. Und wenn man das ein bisschen übt, dann glaube ich, funktioniert die Arzt-Patienten-Beziehung nochmal besser. Aber aus meinem momentanen Konzept, der Preis dafür ist, ich kriege nicht immer bewusst mit, was das eigentlich ist, sondern ich muss mich da auf so ein Bauchgefühl verlassen. Meine Erfahrung ist, das trägt einen auch in anderen therapeutischen Situationen, egal ob ich jetzt Hypnotherapie mache oder VT oder systemisch oder weiß der Geier was.
Man könnte ja sagen, so dieses Bauchgefühl, das ist wie so intuitive oder unbewusste Kompetenz. Das wurde ja auch genährt von deiner Erfahrung, von all diesen Momenten, Erlebnissen, die du im Klinikalltag gemacht hast.
Das ist das, was auch die Literatur dazu sagt, dass diese Erfahrungswerte zum Beispiel im psychiatrischen Bereich nicht davon abhängig sind, was für eine Ausbildung haben Menschen, sondern wie viele Jahre spezifischer Berufserfahrung, in denen man einfach Informationen sammelt als Mensch. Und wenn man die nutzen kann, dann hat man einen entsprechend großen Datensatz in Anführungszeichen und kommt dann zu besseren Schlüssen, als man das vielleicht zu Beginn gemacht hat. Und wenn ich dieses Bauchgefühl nutze, dann ist das für mich auch eine Idee, wann ich jetzt in einem normalen Arztgespräch, die ja manchmal als Hypnose, Hypnotherapie gelabelt sind, aber manchmal bin ich als Chefarzt da in der Behandlung involviert, aber da will jemand überhaupt keine Hypnose haben, dann ist trotzdem dieses Bauchgefühl gut, um eine Idee zu haben, wo kann ich denn was gerade anwenden. So, gibt es um irgendwelche Dinge, wo es Arbeit mit inneren Bildern oder Symbolen geht? Gibt es eher darum, dass man über das, was man in anderen Konzepten Rescripting nennt, also das ist ja, muss man auch sagen, das steht halt in diesen Büchern von, ich glaube, Schematherapie oder Imagery Rescripting nach Smucker oder so nicht drin, aber das sind ja hypnotherapeutische Grundkonzeptualisierungen, die ja schon, ich weiß nicht, wann der Februarmann von Milton Erickson diese Therapie stattgefunden ist, die dann transkribiert wurde.
Das war jetzt wer und Milton Erickson?
Es gibt ein Buch, da wurde ein therapeutisches Vorgehen von Milton Erickson transkribiert und das Ganze hieß Der Februarmann.
Ah, Der Februarmann.
Und im Februarmann hat Milton Erickson eine Patientin mit einer bestimmten Art von Phobie im Rahmen einer Hypnose mit einer Altersregression zu verschiedenen Zeiten ihrer Biografie besucht und sich vorgestellt und dann mit ihr in verschiedenen Altersstufen sich unterhalten und sie sozusagen im Nachgang in ihrer Biografie unterstützt, immer gehört, spannend, was da für wichtige Dinge waren. Und das ist in einem Buch zusammengefasst und später von Ernest Rossi, glaube ich, auch noch kommentiert worden. Total spannendes Buch. Aber diese Idee, die heute zum Beispiel sehr effektiv konzeptualisiert ist in der Schematherapie mit Imaginationen, wo der Therapeut ja teilweise auch als Introjekt, wenn man so will, im Rahmen einer Imagination in die frühe Biografie mit hineinkommt, das ist da eigentlich schon sehr schön ausformuliert. So Ericksonsche Art, aber im Grundgedanken.
Und die Bücher, die du erwähnst, die werden wir übrigens auch verlinken, so auch dieses Buch, Der Februarmann. Was denkst du, was ist der Stellenwert der Hypnotherapie in der Psychosomatik? Was kann sie beitragen in dem Bereich?
Die Hypnotherapie hat wirklich sehr davon profitiert, dass es der wirklich umfangreichen Arbeit einiger verdienter Menschen in der Hypnoszene zu verdanken ist, dass wir die wissenschaftliche Anerkennung erreicht haben, dass es sozusagen aus der Schmuddelecke herauskommt, die auch das Phänomen Hypnose mit sich bringt über alle möglichen halbseitenden Angebote im Internet oder über Showhypnose oder Ähnliches, dass es klar ist, das hat eine gute, fundierte Basis. Trotzdem ist es so, dass viele andere Therapiekonzepte, glaube ich, das mit nutzen, aber es nicht so selbstverständlich auch mit zitieren, dass das so Quellen sind. Und deswegen hat die Hypnotherapie wenn man Menschen auf der Straße fragt, die sich damit auskennen, nicht so viel Stellenwert. Obwohl es häufig drinnen ist, auch wenn es nicht so draufsteht. So, wenn man sagt, Hypnose ist eigentlich ein Zustand, der einfach ein menschlicher Zustand ist. Menschen können wach sein, können schlafen, können sich in Trance befinden. Und Trance ist auch ein naturalistischer Zustand, der tritt bei mehr oder weniger allen Menschen auf, mal mehr, mal weniger intensiv. Dann ist die Möglichkeit, diese Zustände therapeutisch zu nutzen, etwas, was ich hypnotherapeutisch mache. Und das mache ich eigentlich in meiner Definition, wann immer ich mit Menschen Imaginationen mache, einen sicheren Ort aufsuche, eine Konfrontation in Sensu durchführe. Also wann immer ich mit inneren Bildern arbeite, habe ich eigentlich entwickelt sich ein mehr oder weniger starker Trance-Prozess. Ich fand es total gut, deine gute hypnotherapeutische Ausbildung zu haben, weil man da etwas über das Wesen von Trance-Phänomenen lernt, was man sonst vielleicht nicht lernt.
es fehlt ja wirklich was. Also wir lernen im Psychologiestudium so viel über Schlaf, über Schlafzustände, REM, Tiefschlaf. Wir lernen so viel über Bewusstseinsvorgänge. Aber Trance ist ja, es gibt ja das Gehirnkorrelat oder halt zumindest die Gehirnwellen, Theta-Wellen. Da lernen wir eher wenig von solchen Zuständen, obwohl die ja eigentlich in jedem Kulturkreis da sind und genutzt werden teilweise.
Ja, da gibt es, wenn man da ein bisschen eintaucht, finde ich, ist es ein unglaublich spannendes Feld, sowohl das, was du angesprochen hast, die anthropologische Komponente, wie gibt es Trance in anderen Kulturen, wie sind die konzeptualisiert. Da gibt es spannende Forschung auch darüber, was mit diesem kulturmenschlichen Phänomen eigentlich verbunden ist, was nochmal anders ist wie das, was die moderne Hypnose ist, die ja bei uns in der westlichen Welt ein bisschen so im 19. Jahrhundert in dieser Welt, Kulturwelt nochmal konzeptualisiert wurde. Der Professor Bongertz hat da auch ganz spannende Forschung darüber gemacht und Dinge zusammengetragen. Aber auch über die Forschung, was mit Hypnose geht. Da gibt es die Barbara Schmidt zum Beispiel, die in Jena gerade forscht und da ganz spannende Untersuchungen macht und auch so sehr wissenschaftlich, methodisch saubere psychologische Forschung über dieses Phänomen. Und ich finde es total spannend, was Menschen auch noch können, jenseits dessen, was sie glauben zu können.
Hast du da ein Beispiel?
Naja, viele, viele Trance-Phänomene, die ich jetzt in einer entsprechenden Hypnose erlebbar mache, sind Dinge, die ich erstmal in meinem Normalbewusstsein so nicht erlebe. Wenn jemand in einem Trancezustand zum Beispiel idiomotorische Bewegungen erlebt und merkt, da gibt es eine Handlevitation, eine Handbewegung und die erlebe ich mehr oder weniger, vielleicht wirklich als nicht von mir gemacht, sondern autonom, unwillkürlich. Das kann was ganz Spannendes sein. Ja. Es gibt Menschen, die wirklich auch eher hochsuggestibel sind und intensivere Trance-Phänomene erleben im Sinne von akustischen Halluzinationen, die im Rahmen von einer Trance auftauchen. Was mir aufgefallen ist, was es gar nicht so selten gibt und was ich hilfreich fand zu wissen, wenn ich mit Menschen mit sicherem Ort oder so arbeite, manchmal erleben die dann, dass die das Gefühl haben, ich bin irgendwie, wie wenn ich schräg wäre oder die eine Hand fühlt sich größer an als die andere. Wenn ich weiß, das sind Trance-Phänomene, die sind normal, dann kann ich als Therapeut da ganz entspannt damit umgehen. Wenn ich das nicht einordnen kann, werde ich vielleicht auch in meiner Position eher unsicher und verunsichere die Patienten mit. Trance-Phänomene werden dadurch erlebbar. Und das, was damit einhergeht, ich kann in Hypnose, wenn es gut läuft, Menschen dabei unterstützen, Dinge zu können, von denen sie häufig selber glauben, dass sie die nicht können. Gibt es ja auch in anderen Therapieschulen konzeptualisiert. Die Bilder, die wir von uns selber haben und die Geschichten, die wir uns so lange über uns selber erzählen, bis wir sie glauben. Also diese Geschichten, das, was man selbst glaubt, wie sich Dinge verändern können und dann zu erleben, dass sich Dinge verändern, manchmal über posthypnotische Aufträge oder auch dadurch, dass ich mir vielleicht am Anfang in der therapeutischen Arbeit gar nicht zutraue, bestimmte Veränderungen machen zu können und dann aber merke, da funktionieren Dinge auf eine unwillkürliche Weise plötzlich und da können sich Dinge verändern. Das ist was, wo die Hypnose, wenn sie angewendet wird, egal wie es heißt, einen Stellenwert in der Psychosomatik hat. Viele der traumatherapeutischen Interventionen haben eine große Nähe mit hypnotherapeutischen Interventionen in dem Sinne. Und das sind häufig ja die Bereiche, die auch wirklich therapeutisch wirksam sind, wenn es darum geht, in irgendeiner Art und Weise konfrontativ, meistens in Senso eben zu arbeiten.
Ja.
Und darüber hinaus ist ja auch mittlerweile ganz gut nachgewiesen, dass ich Hypnotherapien nutzen kann, um eine Psychotherapie in einer anderen Therapieschule zu boostern. Für die VT ist das auch in Studien nachgewiesen. Psychodynamische Verfahren gibt es, glaube ich, wenige oder keine Untersuchungen. Aber dass es auch da eine Möglichkeit gibt, eine Psychotherapie einer anderen Schule durch Interventionen zu boostern oder in Stagnationsphasen Veränderungen reinzubringen.
Spannend. Kannst du da auch ein Beispiel geben?
Ja, ich finde, bei Therapien, die stagnieren, ist es zum Beispiel, habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, einfach das, die therapeutische Situation oder die Problemsituation von den Patienten nochmal symbolisieren zu lassen, in einem eher leichten Trancezustand zu schauen, wenn es jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das jeweils anpassen würde, aber grobe Richtung, wenn Sie sich vorstellen, es gäbe ein Tier, das in der gleichen Situation ist wie Sie, was wäre das für eins? Dann habe ich eine Möglichkeit, eine komplexe Situation, die überdeterminiert ist, die zu viele Variablen hat, um sie zu benennen, in ein Symbol zu packen. Und über dieses Symbol, da ist irgendwie, was weiß ich, ein verletzter Geier, der in seinem Horst sitzt. Und über diese Bilder habe ich eine Möglichkeit, eine Veränderung zu bekommen. Oder auf einer symbolhaften Ebene, wie Menschen ja auch im Traum erleben, Zugang zu Bildern als irgendwie für die Seele hilfreich, wichtig so, ja, zu haben. Manchmal eine Veränderung in diesen Bildern zu bewirken. Und ich habe es nicht selten erlebt, dass darüber auch eine Möglichkeit gibt, dass es entweder ein Verständnis gibt von Progresshindernissen oder wirklich auch zu Veränderungen.
Ah ja, ist ein tolles Beispiel, ja. Mhm. Kann ich mir richtig gut vorstellen, ja.
Vielleicht ein Aspekt, den ich total wichtig finde, wenn ich mit Menschen arbeite psychotherapeutisch und die wollen was verändern, ist es eine zwingende Notwendigkeit, dass sich irgendwann irgendetwas ändert, sonst ändert sich es nicht. Und das heißt, es muss irgendwann einen Phasenumschwung geben von es hat sich noch nichts geändert zu es ändert sich was. Also irgendwann muss es zum ersten Mal eine Veränderung geben. Und da finde ich Hypnose super, weil es da mit oft einfachen Mitteln Möglichkeiten gibt, Menschen dazu bringen, irgendwas zu tun. Und wenn man nicht genau weiß, was man tun soll, ist es häufig gut, irgendwas anders zu machen als bisher. Und das kann man super gut hypnotherapeutisch mit unterstützen. Dann kommen Menschen wieder in den Genuss, Erfahrungen zu machen. Und am besten in der dreidimensionalen Welt um sie herum und nicht nur im virtuellen Raum. Und diese Veränderungen, die können wieder dazu führen, dass ich therapeutisch weiterarbeiten kann. Oder vielleicht schon, dass Patienten auch selber Minimal Changes, kleine Veränderungen in Bereichen, wo Patienten, Patientinnen vielleicht noch gar nicht mit ihren großen Erwartungen, oh, ich schaffe es bestimmt nicht, dagegen arbeiten können, wo ich dann merke, da gibt es eine Veränderung, die kriege ich hin und dann muss ich es eigentlich nur noch generalisieren auf andere Bereiche. Das ist so eine Sache, wie ich es als Enhancer nutzen kann.
Das heißt, du meinst auch in der Hypnotherapiesitzung sozusagen, dass sie da schon eine kleine Veränderung spüren, zum Beispiel in der Hypnosesitzung dann oder in, meintest du das damit oder wie meintest du es genau mit der Veränderung jetzt dann?
Ich hatte jetzt primär daran gedacht, in Therapien Leute zu unterstützen, zu Verhaltensänderungen danach zu kommen.
Ja.
Aber es gibt schon auch Möglichkeiten, sowas in einer bestimmten Situation zu machen. Zum Beispiel ist das ja was, was man bei Menschen, die mit intrusivem Erleben, das muss ja nicht immer eine voll ausgestaltete PTSD sein, aber die damit zu tun haben, dass ich dann auch während der Arbeit oder nach der Arbeit schauen kann, ob Menschen jetzt auf Triggerreize weniger intensiv oder vielleicht gar nicht mehr reagieren. Das finde ich ja was ganz Unglaubliches, wie gut sich manchmal Menschen verändern können, wenn diese Themen spezifisch adressiert werden, therapeutisch angegangen werden und wie das ist für Menschen, dann merken, so intrusives Erleben lässt einfach nach oder ist nicht mehr, wow, ist manchmal nicht mehr da. Das ist nicht immer zu erreichen, aber tolle und wichtige Sache für die betroffenen Menschen.
Wir haben ja relativ viele Bereiche angeschnitten jetzt. Mal ganz allgemein nochmal gesprochen, Bereich Psychotherapie. Mit welchen Bereichen beschäftigst du dich da gerade besonders gern?
Ich bin relativ breit aufgestellt mit dem, was wir momentan als Patientenklientel bei uns in der Klinik haben. Da ist so das gesamte psychosomatische Spektrum abgebildet. Ich habe früher gerne gearbeitet mit Menschen mit Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Störungen. Da gibt es eine große Schnittmenge zur Behandlung von Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen.
Ja.
Und das wird, wer das mitverfolgt hat, jetzt nochmal eine spannende Sache, wie sich das verändert über das Konzept der komplexen PTSD, wo in dieser Frage, wie viel ist denn Trauma, wie viel ist Persönlichkeitsstörung, jetzt noch die Frage von frühkindlichen, traumatisierenden Umgebungsvariablen in anderen Störungsbildern, wie man das therapeutisch angeht. Ob das dazu führt, dass man viele Patienten hat mit einer Diagnose, wo man dann keine Therapeuten findet, weil es viel mehr Menschen mit PTSD gibt, als es Therapeuten gibt, die sie behandeln könnten. Oder ob es zu einem neuen Verständnis der Zusammenhänge da kommt. Da finde ich, ist hypnotherapeutische Herangehensweise eine ganz gute Sache. Und ein Punkt, womit ich mich therapeutisch gerade ein bisschen auseinandersetze, auch so mit meiner psychiatrischen Sozialisation, ist das ADHS als Störungsbild, das ich früher selber, muss ich sagen, ein bisschen ignoriert habe oder gar nicht so wusste, was ich damit machen sollte. Und dann über Erfahrungen, die ich mit Patienten, Patientinnen gemacht habe, gemerkt habe, das ist ein ziemlich existentes Störungsbild, das man diagnostizieren kann, wenn man es auf dem Schirm hat und sieht. Und da ein bisschen paradox, wenn man in die Leitlinien hineinschaut, eigentlich eine Pharmakotherapie sinnvolle Grundlage ist, um Menschen manchmal dazu zu bringen, dass so komische Psychopathologien, die man nicht gut einordnen kann, sich erheblich bessern. Ja. Und häufig aber die Probleme, die mit der Störung einhergehen, sozusagen in zweiter Reihe, so mit dem, was sich entwickelt hat, wenn ich vielleicht 20, 30, 40 Jahre mit so einer Störung durch die Welt gelaufen bin, dass Patienten dann psychotherapiefähig werden. Und ich merke gerade, das ist ein sehr buntes Störungsbild mit auch sehr vielschichtigen Patienten und Patientinnen, die davon betroffen sind. Und das ist was, da beschäftige ich mich gerade ein bisschen und schaue, ob da Hypnose eine Möglichkeit ist, auch in dieser Kernsymptomatik was zu verändern. Das finde ich momentan gerade einen spannenden Bereich.
Und gibt es da schon was, was du teilen kannst mit uns? Also Ideen, an denen du da dran bist, wie man da hypnotherapeutisch, was man da hypnotherapeutisch anbieten kann?
Ich glaube noch nicht so, dass ich es jetzt schon aus mir herausstellen würde. Ich glaube, dass die Frage, wie kann ich Menschen dazu bringen, sich zu fokussieren, ja zum einen so einen kognitiven Aspekt hat, aber psychotherapeutisch es auch damit geht, was mache ich, wenn ich merke, dass ich mich mehr fokussieren kann, auch als Persönlichkeit und da mehr differenziere und das oft Auswirkungen auf die sozialen Beziehungen hat. Und also mein, aber weiß nicht, ob das stimmt, mein Bauchgefühl ist, dass das Menschen sind, die eigentlich gute Regulationsmöglichkeiten haben, vielleicht auch als Gegenregulation für den ziemlich neurobiologischen Störungsaspekt und dass das Menschen sind, die mit Hypnotherapie viel Selbststeuerung und Selbstveränderung machen können. Und das ist was, was ich gemerkt habe, Hypnotherapie hat mir als Mensch einfach gut getan, sowohl für den Aspekt Selbstfürsorge als auch für den eigenen Aspekt berufliche und private Entwicklungen in guten und in schwierigen Zeiten. Ist das eine schöne Möglichkeit, auch mit sich selber in Kontakt zu sein und mit den Teilen, die man sonst halt nicht so bewusst auf dem Schirm hat.
Du hast ja ganz am Anfang gesagt, ne, dass mit dieser Hautleitfähigkeit und Puls erhöhen, so bewusst kann ich es jetzt nicht machen. Ich kann nicht sagen, so jetzt möchte ich mal, dass meine Hautleitfähigkeit sich steigert. Aber was wir halt über dieses Tool Hypnotherapie an die Hand kriegen, ist, ich weiß, es funktioniert jetzt nicht bewusst, aber ich weiß, wenn ich jetzt hier einen Horror-Splatter-Movie anmache, dann erhöhe ich meine Hautleitfähigkeit. Ich könnte aber auch einfach die Augen zumachen und mir Dinge vorstellen. Das heißt, ich kriege schon eine gewisse Selbststeuerungsfähigkeit, die ich ansonsten vielleicht nicht hätte.
Ja, das finde ich, das weiß man ja auch, dass für viele TherapeutInnen, die mit schwer belasteten Patienten und Patientinnen arbeiten, dass es gut ist, da auf sich selber aufzupassen, um selber regulativ zu sein und um sozusagen einen Schutzmechanismus zu haben, was man kennt von TherapeutInnen, die mit Menschen mit PTSD arbeiten. Das macht Sinn, sich selber ein bisschen abschotten zu können gegen das, was es da an Bildmaterial und Themen gibt, um nicht selber da in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Und da, finde ich, gibt es wirklich ganz hilfreiche und gute Möglichkeiten. Und das kann ich sehr diskret machen. Ich kann im Gesprächsverlauf mit Patienten dafür sorgen, dass es mir gut geht und dass ich für mich in den Wohlfühlzustand komme und dass ich mich sicher fühle. Und dann schwappt das eher zu den Patienten und Patientinnen rüber. Wobei es sonst auch Behandlungssituationen gibt, wo es andersrum rüber schwappt und ich plötzlich als Therapeut meine Sicherheit verliere. Und da, finde ich, kann man Gutes als Selbststeuerungsinstrument nutzen.
wenn du jetzt dein früheres Ich begegnen könntest, dein früheres Ich, das jetzt gerade mit Hypnotherapie beginnt, oder du könntest dir auch aussuchen, mit Psychotherapie, Psychosomatik beginnt, und du aus dem Hier und Jetzt, aus dem Heute, mit all deiner Erfahrung, mit den ganzen Kompetenzen, die du erworben hast, könntest jetzt deinem damaligen Ich ein paar Tipps geben, ein paar Ratschläge geben, hey, guck doch mal da drauf oder schau doch mal da oder das ist besonders wichtig. Welche Tipps würdest du deinem damaligen Ich geben?
Das schau doch mal gefällt mir gut. Ich glaube, ich würde gar nicht unbedingt schau doch mal da sagen, sondern einfach nur schau doch mal. Ich finde, dass man am besten lernen kann, wenn einen Dinge interessieren und faszinieren und man Freude und Spaß daran hat. Und wenn man es schafft, in so einen Spielmodus zu kommen. So, das hat eine Ernsthaftigkeit über das Thema. Aber wer Kinder hat, weiß auch, dass Spielen eine sehr ernsthafte Tätigkeit ist und nicht einfach nur so, wie man auch abwertend über Spielen reden kann, sondern eine Möglichkeit, Dinge zu lernen in einem nicht, also in einem weitgehend konsequenzlosen oder konsequenzarmen Rahmen. Und ich glaube, ich sage, Mensch, schau doch mal, wie spannend es ist, was es da alles gibt, und trau dich mal, Erfahrungen zu machen. Auch eine Geschichte, für die ich Milton Erickson, den ich ja leider überhaupt nicht mehr kennengelernt habe, sehr dankbar bin. Irgendwie Menschen klarzumachen, dass Lernen Lernen heißt und man muss Lernerfahrungen machen. Und das heißt, wenn ich was lernen will, dann darf ich es am Anfang noch nicht können, weil sonst müsste ich es ja nicht mehr lernen. Und dann ist es ein Prozess, der hauptsächlich dadurch geht, dass ich über eine längere Zeit dranbleibe. Als meine Kinder spielt Klavier, und da war ich gestern beim Klaviervorspiel, und da gibt es dann alle möglichen Altersstufen. Und es ist so spannend zu sehen, dass die ganz jungen oder kleinen Kinder anfangen, und über die Jahre habe ich schon mitbekommen, die einzelnen Lieder, die sie da spielen. Und das ist jetzt noch nicht allerhöchste Klavierkunst. Aber das sind wichtige Vorstufen. Und wenn man dann es schafft, dass die Kinder oder Jugendlichen weiterhin Spaß haben und dranbleiben, dann wird es über Zeit besser. Und irgendwann wird es so, dass man merkt, da kommt richtig Musik raus und da entwickelt sich eine Fähigkeit, Begeisterung weiterhin zu haben. Und das ist was, was ich glaube, was auch ich als erwachsener Therapeut jetzt versuche weiterzubringen, so ein bisschen Begeisterung auch weiterzugeben. Der Milton Erickson hatte eine gute Freundschaft mit Aldous Huxley, dem Autoren. Die haben viel zusammen gearbeitet. Aldous Huxley hat teilweise in Tieftrance Teile von seinen Romanen geschrieben. Die haben zusammen gearbeitet, und leider sind dann die Mitschriften in dem Haus von Huxley bei einem Hausbrand alle zerstört worden. Aber der hat mal einen schönen Satz gesagt, der hat gemeint, Neugier ist wie Mumps, man kriegt's auch. Neugierig sein, Spaß haben, sich für Dinge interessieren und dranbleiben. Und einhergehend damit irgendwann zu akzeptieren, dass es wirklich ein guter Rat ist, sich zu erlauben, so zu werden, wie es zu einem selber passt. Vorbilder von außen nehmen, abgreifen, was man kann, um Leuten zuzuschauen, was machen die. Egal, ob die gut sind oder nicht gut, von beiden kann man gut lernen. Und dann schauen, was nehme ich für mich, dass es zu mir passt, dass ich so eine lernfähige TherapeutInnen-Persönlichkeit werde, die in sich kongruent ist. Und dann finde ich, ist das ein wahnsinnig schöner Beruf, den wir haben. Ich echt finde privilegiert, dass man so einen Job haben kann, wo ich in der Früh oft aufstehe und mich freue, in die Arbeit zu gehen, weil das einfach eine schöne Tätigkeit ist.
Du bist ja seit 2019 im Vorstand der Milton Erickson Gesellschaft. Gibt es denn da gerade Bereiche, wofür du dich besonders engagierst?
Ja, da gibt es zwei Bereiche, für die ich mich so ein bisschen zuständig fühle. Das eine war Nachwuchsförderung. Da hatten wir eigentlich für die entsprechende Jahrestagung der MEG so ein Nachwuchsprogramm auch aufgebaut für PsychologInnen in Ausbildung und junge Assistenzärzte, Ärztinnen. Und dann kam irgendwie so eine komische Infektionserkrankung wegen irgendwelchen besonders leckeren Fledermäusen auf uns zu. Und deswegen hat sich das erstmal jetzt hingezogen, wird jetzt aber bei dem nächsten Kongress umgesetzt. Also dieses Nachwuchsförderprogramm ist mittlerweile ausgebucht. Die Tagung ist ja auch schon im März. aber da sozusagen, wer da Interesse dran hat und ein bisschen dran bleibt,
kann sich für 2024
wir, ja, das bewerben. Wird sicherlich wieder kommen mit einem eigenen Angebot für junge Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, die da erstmal so Kontakt haben wollen und mal reinschnuppern wollen. Ich glaube, das wird eine gute Sache. Und ein zweiter Bereich, um den wir uns momentan vermehrt kümmern, oder ich mich auch mit Kolleginnen zusammen vermehrt kümmere, ist die medizinische Hypnose. Es gibt ja Ausbildungskurricula für den Bereich Beratertätigkeit, Kommunikation. Es gibt eine Ausbildung für den psychologisch-psychotherapeutischen Bereich, das CLIHYP. Es gibt einen für Kinderhypnose und es gibt einen Bereich für medizinische Hypnose, den wir noch ein bisschen mehr stärken wollen, wo es einerseits darum geht, Ärzten und Ärztinnen gute Kommunikationsstrategien beizubringen, weil bekannt ist, dass Menschen, die zum Beispiel eine schwere Erkrankungsdiagnose bekommen, die sind, wenn man denen sagt, wir haben jetzt den Befund bekommen und das sieht schwierig aus, dann switchen die in einen natürlichen Trancezustand, in einen naturalistischen Trancezustand, egal ob ich das will oder nicht, hilfreich ist zu erkennen und ich kann in dieser Zeit sehr gut, hilfreich und unterstützend kommunizieren. Oder man nehme es mir nicht übel, man kann in der Situation einen völligen Blödsinn hineinquatschen, der vielleicht aber auf eine ungünstige Weise wirksam ist. Also ein Bereich Kommunikation für Ärzte, Ärztinnen im medizinischen Bereich. Und das zweite aber auch diejenigen, die da Interesse daran haben. Da gibt es zum Beispiel Anästhesisten, die das häufig spannend finden, aber auch in anderen Bereichen Hypnose-Techniken beizubringen, die in dem medizinischen Kontext auf medizinische Prozeduren genutzt werden können. Wenn ich als Gastroenterologe Magenspiegelungen mache und dann kann ich unter Umständen mit entsprechenden Techniken und der entsprechenden Kommunikation dafür sorgen, dass ich mir Narkosemengen sparen kann oder dass Patienten die Behandlung besser tolerieren ohne mit weniger Nebenwirkungen in ganz verschiedenen Bereichen. Und das ist ein sehr spannendes Unterfangen, das gerade neu zu konzeptualisieren und jetzt auf den Markt zu bringen. Da gibt es ein paar Angebote in Hamburg und München, Heidelberg, glaube ich auch. Da gibt es so ein paar Bereiche, wo wir das gerade versuchen, nochmal neu zu konzeptualisieren. Bin mal gespannt, ob das genutzt wird. Da gab es, ich weiß nicht, ob es schon mal im Podcast irgendwo aufkam, gab es die Studie vom Ernil Hansen, inwieweit Menschen während einer Anästhesie in der Lage sind, Trance, also über Suggestionen sozusagen dann weniger Schmerzmittel zu brauchen. Wenn man sich das nochmal klar macht, dass das im Grunde genommen auch ein Stück weit nachweist, dass Menschen in einer Anästhesie trotzdem auditiv Dinge mitbekommen und verarbeiten können, hat das einen ganz schönen Impact für alle operativen Bereiche, was man so für Kommunikation während der Operation im OP haben sollte. Spannende Sache. Bin mal gespannt, was da so daraus, wie sich das entwickelt.
Ja, sehr spannende Sache. Und das Interview damals mit Ernil Hansen, da hat er auch berichtet, ne, dass manchmal müssen ja OPs auch am offenen Gehirn durchgeführt werden und die dürfen nicht in Narkose sein, weil sie irgendwie dann rückmelden müssen, okay, da hat es jetzt hier gezuckt und da hat es jetzt da gezuckt. Und das ist schon ganz spannend, welche Bilder sozusagen da wirken und was da wirkt. Und wie viel Resonanz gibt es auf diese Programme? Weil also ich als Arzt fände das natürlich, also wenn ich Arzt wäre, ich fände das mega spannend. Was erlebt ihr da für eine Resonanz?
Im Moment ist es eher die Frage, wie bringt man es gut an den Menschen? Weil die Hypnosegesellschaften momentan sehr Psychologie, PsychotherapeutInnen-lastig ausgerichtet sind und es da noch nicht so gute Vernetzungen gibt in den medizinisch-ärztlichen Bereich und das basteln wir gerade zusammen. Wie kann ich denn die Ärzte und Ärztinnen davon in Kenntnis setzen, dass es das gibt? Und es ist ja erstmal kontraintuitiv, dass ich jetzt als Urologe mich mit Hypnose auseinandersetzen sollte. So. Und das wird auch noch eine interessante Sache da zu schauen, wie kann ich das auch von der Werbung her so kurz und prägnant kommunizieren, dass die Zielgruppe merkt, man hat vielleicht einen eigenen Mehrwert. Und ich glaube auf jeden Fall, egal ob psychotherapeutisch oder medizinisch, habe ich ein gutes Tool, Menschen so zu behandeln, dass die sich gut behandelt fühlen. Also wenn ich zum Arzt gehe, als Patient kann ich gar nicht beurteilen, selbst als selber Medizin studiert zu haben, da ist es ein guter oder ein schlechter Arzt. Das ist oft wirklich, geht sehr ins Detail. Das, was ich meistens beurteile, ist jemand ein netter oder nicht so netter Arzt. Und wenn ich gut auch mit hypnosystemischer Kommunikation lerne, gut zu kommunizieren und Menschen in ihrem So-Sein und in ihrem Leiden wahrzunehmen und gut zu führen, dann fühlen die sich gut behandelt. Und wenn ich es dann auch noch fachlich gut hinbekomme, glaube ich, ist es für die Patienten gut, für die Ärzte gut und für alle ein Mehrgewinn. Aber ich bin auch eh sehr überzeugt von dem Vorgehen.
Ja.
Ja, mal sehen, ob es die anderen auch so sehen werden.
Ja, hoffentlich. Vielleicht wissen wir schon mehr in einem Jahr. Gibt es noch eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du gerne beantwortet hättest?
Nö, ich glaube, eigentlich haben wir soweit die meisten Sachen bearbeitet.
Also ich finde auch, das waren gerade die perfekten Schlussworte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Einsichten, die Erkenntnisse. Ich bin sehr sicher, dass sehr, sehr viele neugierig zuhören werden.
Vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Fragen und das Gespräch.
Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du sie mit deinen Freunden, Kommilitoninnen oder Kolleginnen und Kollegen teilst. Und wenn du magst, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl hinterlässt. Wie immer findest du erwähnte Links auf unserer Webseite hypnose.de/blog. Bis demnächst, dein Raphael für die Milton-Erickson-Gesellschaft.